Mit 15 Jahren ist Tito Uysal nach Spanien gezogen, um einem Job nachzugehen, wo er nicht mal wusste, was passiert denn eigentlich. Er sagt selber von sich, ich bin Straße. Dahinter liegt so viel, verschiedene Kulturen, Kriminalität, Zusammenkommen. Menschen, die sich gern haben, aber auch Menschen, die sich streiten und am Ende ist es doch irgendwo alles eine Familie. Die Menschen von der Straße, wer ist es? Er selber sagt, in Deutschland gibt es kein Ghetto. Er hat Ghetto erlebt in Spanien und weiß ganz genau, was es bedeutet. Wir sind hier ein Sozialstaat, wir werden hier aufgefangen und Deutschland ist ein sicheres Land. Tito hat extrem viel erlebt und ich bin wirklich froh, dass er in die Umkleide ist, um mit mir über seine Themen, über seine Geschichten zu sprechen. Er ist Regisseur, Produzent und Schauspieler, hat unter anderem bei Make Me Feel, Ghostbusters, Dogs of Berlin und Aktezeichen XY mitgespielt. Hat jetzt gerade seine Abschlussarbeit gemacht und einen eigenen Film, und darüber haben wir auch gesprochen, der Barbershop. Das spiegelt auch so ein bisschen sein Leben, seine Träume, seine Wünsche. Und bleibt dran, denn hier in der Folge geht es über Zusammenhalt und verschiedene Kulturen und genau das brauchen wir. Hör die Folge bis zum Ende mit Tito Uysal. Wenn wir aber jetzt über deine Lebensgeschichte und auch so ein bisschen über verschiedene Kulturen heute sprechen, an welchem Stand bist du denn jetzt gerade? Was ist gerade aktuell dein Stand?
Beruflich, mein Stand. Ich habe jetzt zuletzt studiert gehabt an der Filmakademie, habe das abgeschlossen, erfolgreich, endlich mal. Hat ein bisschen gedauert, 5 Jahre insgesamt. Und das ist immer schwierig, weil das ist ein Work in Progress irgendwo. Ne? Ich habe irgendwann mal angefangen, wir sind mittendrin, wir sind noch lange nicht am Ende und noch lange nicht dort,
wo wir sind. Was hast du studiert?
Filmproduktion. Ludwigsburg, ja.
Ludwigsburg ist ja so dieses High Class, oder? Also besser geht's ja gar nicht.
Ja, ich war sehr happy, dass ich angenommen wurde an eigentlich vielleicht der geilsten Filmhochschule der Welt, wenn ich das so sagen darf. Man sagt, Los Angeles und New York ist noch ein bisschen, ich meine, Los Angeles ist Hollywood, die sind noch vielleicht so vom Namen her noch ein bisschen bekannter, aber
und dann Ludwigsburg.
Technisch ist Ludwigsburg vielleicht auch die Nummer 1, aber wow. Top 10 auf jeden Fall, Top 5, Top 10.
Wow, krass. Also du bist jetzt fertig?
Ich bin jetzt fertig.
Okay, wir haben im Vorgespräch ja schon so ein paar Sachen gezeigt. Du hast auch einen Film jetzt für dein Studium gemacht, oder wie?
Genau, also ich habe einen Film, also meinen Diplomfilm habe ich gemacht. Ne? Das ist ein Teil vom Studium, um am Ende... ist die Abschlussarbeit, theoretisch. Um dann mit einer Endnote im Erfolgsfall dann positiv von der Hochschule abzugehen. Und diesen akademischen Grad einzupacken und dann in die freie Welt raus und dann eigentlich zu starten mit seinem Business. Aber ich kam ja schon aus dem Business. Ne? Ich war jetzt auch nicht der jüngste Student. Ich habe dann schon ein bisschen später angefangen. Ich glaube, bei mir war die Zeit dann auch irgendwie so, also dieses Migrantische. So, ich glaube, das war früher noch nicht so. Die Bubble hat da noch nicht so richtig dazu gepasst. Ist auch heute noch ein bisschen schwer. Aber ja, die Zeit war reif.
Aber ich glaube, um so die Kurve zu bekommen, auch zu deinem spannenden Leben, was du hast. Also ich kann jedem Hörer empfehlen, bleib dran bis zum Schluss, weil es ist eine unglaubliche Geschichte. Ich habe so ein bisschen versucht, aus dem Internet Dinge rauszuziehen, aber es gibt auch ganz viel nicht, was du erlebt hast. Das werden wir heute hier im Podcast, vielleicht sogar das erste Mal irgendwie so drüber sprechen. Aber ich würde gerne so aus diesem Film, den du gemacht hast, mal, dass du dann drüber erzählst, um was ging es da und dass wir dann versuchen, aus dem Film raus in dein Leben zu gehen.
Ja, also der Abschlussfilm heißt Barbershop. Für mich war irgendwie wichtig, einen Film zu machen, auf den ich selber Bock habe. Ich habe immer gesagt, so Film machen ist für mich so ein ausverkaufter Laden. So viele Leute, volle Stühle, ein Riesenkino, 1000 Menschen, Standing Ovation, so Entertainment, Lachen zusammen, Weinen zusammen, Streiten zusammen, alles, ne, so, das ist für mich Film, so, ich war immer einer, ich habe Hollywood-Filme geliebt, und die haben mich entertained und ich habe auch gelernt und ich habe auch, das hat mich auch gezeichnet, ich habe durch Film gemacht am Ende, früher Blood in, Blood out, diese ganze Mexican Mafia, ich habe das geliebt, so, das hat mich auch dahin gebracht und ich wollte selber einen Film machen, den ich selber fühle, wo ich gedacht habe, das ist etwas, was ich selber auch gerne sehen möchte, so, viel Entertainment, und halt auch viele verschiedene, also das Genrefilm, ich weiß nicht, viele kennen das nicht, Genrefilm ist einfach auch ein bisschen weg von der Realität, eine eigene Welt auch im Film zu haben, aber Barbershop war irgendwie so eine Brücke zwischen der Realität, weil Barbershops kennen wir alle, oder? Ist voll mit Migranten, Kanaken, was auch immer, wie man sie nennen möchte heutzutage. Aber am Ende da aber auch das Fiktionelle mit reinzubringen, also ein bisschen weg vom Realismus. brutal zu werden. So ein bisschen Richtung, ich will diesen Namen nicht sagen, aber so ein bisschen Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, ein bisschen so in diese Richtung zu gehen und und fiktionell zu werden.
Hol es mal so ein bisschen in eine Szene irgendwie rein. Also was ist so eine typische Szene, wo du sagst, das ist so die Schlüsselszene, wo man versteht, um was es da geht?
Also meine Lieblingsszene ist auf jeden Fall, also in dem Film geht es darum, dass vier Barbiere einen Barbershop haben, demjenigen, dem das Ganze gehört, dem Cenk, ne? Er hat das von seinem Vater, der Vater hat es vom Opa, ne? Aus der Gastarbeiterzeit, so wirklich so ein Laden, den es schon ewig gibt, wo alle hingehen, die ganze Community, die ganze Hood kennt diesen Laden so. Und die Leute fühlen sich dort wohl. Ich meine, du gehst raus, frisch rasiert, besser, was gibt's Besseres, oder? Du fängst den Tag oder die Woche an mit einem Fresh Cut.
Auch mal
so.
Wieder.
Ja, ich auch. So. Und genau, und diese Community da drin wird irgendwann mal gestört von dem Kontrolleur, der den Laden dicht machen möchte. Ja, einer, der keinen Bock hat auf die ganzen Kanaken und diese ganze Community, beziehungsweise vielleicht auch eine höhere Macht, die dahinter steckt. So. Der Staat. Gentrifizierung, die droht. Die Mieten werden angehoben, so à la Kreuzberg damals, Mauerfall, Kreuzberg-Randgebiet, die Kanaken wurden dahin gestopft, so hier müsst ihr leben, das ist euer Problem. Ja,
brauchst aber gar nicht so weit gehen, Halsschlag, Stuttgart-Halsschlag.
Auch Stuttgart-Halsschlag, genau auf jeden Fall. Mhm. Aber da gab es die Mauer nicht. Ne? Mhm. Also, aber die Mauer ist gefallen und dann auf einmal war das ein Zentrum. So. Mhm. Und auf einmal war es interessant. Dann ist da McDonald's gelandet, so, und dann sind die Mieten gestiegen. Ja, und dann wollte man den Kanaken loswerden, ja, weil man muss ja neu bauen und neue Mieten ansetzen und ja, so ist es da halt eben auch, ne, da kommt ein Kontrolleur, der möchte loswerden, so. Und was da halt krass ist, so, es ist einer aus den eigenen Reihen, so ein bisschen so wie bei Django, Samuel L. Jackson, Django Unchained, so, der Verräter ist aus den eigenen Reihen. Ich wollte nicht so plakativ über einen Weißen gehen, sondern schon so ein Instrument, so eben einer aus der eigenen Community, der den Laden zumachen möchte und der hat dann da drin einen Unfall und verstirbt. Ja. Und jetzt geht es darum, was machen wir? Rufen wir die Polizei, rufen wir sie nicht? Was würdest du machen?
Ich würde Polizei rufen, ich bin ordentlich.
Du bist nicht schwarz genug.
Ich würde mir erstmal in die Hose scheißen.
Das. Ja, klar, das ist ein Problem auf jeden Fall. Ja.
Und dann würde ich die Polizei rufen, ja. Ja. Aber ich glaube, das nimmt eine komplett andere Wendung.
Ja, richtig, das nimmt eine andere Wendung. Also sie entscheiden sich am Ende dazu, nicht die Polizei zu rufen. Ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel frage. Sie entscheiden sich dazu, nicht die Polizei zu rufen, sondern die Leiche zu entsorgen. Und meine Lieblingsszene, jetzt muss ich überlegen, soll ich die, ja, okay, wir hauen die kurz raus, ist jetzt auch egal bei dir, es ist okay. Meine Lieblingsszene ist tatsächlich der Moment, wenn Cenk in diesem à la Mexican-Style weißen Unterhemd da sitzt und die Säge ansetzt und diese Leiche zersägt.
Oh Gott.
Ja, genau. Und ich habe da Regie geführt, tatsächlich, zusammen mit Serdar Genscholl, ein guter Freund von mir und auch Kommilitonen, also auch einer der, alle Kanaken wissen, was ist Kommilitonen, einer, der mit mir zusammen studiert hat, auch ein Landsmann, natürlich auch ein Kenneck, einer der wenigen in der Akademie, auch irgendwie die Real von der Street so ein bisschen auch kommen. Und wir zusammen haben die Regie gemacht und es war geil.
Also der Film geht es darum, verschiedene Kulturen treffen aufeinander an einem Ort, wo alles passiert, von lustig bis schrecklich, aber auch traurig, aber auch skurrile Momente, also alles durchweg. War dein Leben so? Oder wie kommst du da drauf?
Ja, mindestens, ja. Es war mindestens so. Ja, tatsächlich, so ist es doch, oder? Es ist mal lustig, es ist mal traurig, es ist mal brutal und es ist auch mal heiter und mir geht es auch um die Abwechslung. Wenn ich einen Film angucke, ich brauche Abwechslung, ich brauche alles, ich habe Bock oder so ist auch das Leben und so ist es in dem Film auch. Mhm. Es ist ein Kammerspiel, es läuft alles in einem Laden, so, was ich auch geil fand, einfach alles in einem Laden zu machen, auf engstem Raum, oder? So ist auch ein eigenes Feeling, auch eine eigene Methode, einen Film zu machen. Aber für mich war irgendwie auch wichtig, so, ey, ich habe keinen Bock nur auf immer den gleichen Shit, ich brauche Abwechslung. Mhm. So, und da ist es halt eben so, oder? Es ist mal traurig, es ist mal hart, es ist brutal, es ist heiter.
Es gibt auch Menschen, die keine Abwechslung brauchen, die brauchen ihre Sicherheit und die ist ja auch, was auch völlig in Ordnung ist.
Natürlich.
Ich würde mal gerne noch jetzt zurückgehen und zwar, du kommst aus dem Schauspiel, dann im erhobenen Alter hast du dann angefangen zu studieren. Es gab es aber auch natürlich ein Leben vor dem Schauspiel. Und dann frage ich mich auch immer, wie kommt man denn überhaupt zum Schauspiel? Ich will Schauspieler werden, das ist so ein Wunschgedanke. Also wenn ich tatsächlich meine Zeit nochmal zurückspulen würde, würde ich das auch machen. Ich hätte da Bock drauf.
Willst du Schauspieler werden?
Ich habe Bock auf so kreative Sachen. Das, was ich ja jetzt mache.
Ich suche noch gute Leute.
Gerne, also wenn du irgendeine ja, klar, langweilige nicht? Gastrolle hast.
Ja, natürlich. Derjenige. Easy, geht immer.
Ich finde sowas unheimlich geil, wenn du dann in einer anderen Welt leben kannst ja. und da irgendwas spielen kann. Du kannst ja in einem Schauspiel alles erschaffen. Und das ist, finde ich, so super interessant. Du kannst jeder sein, du kannst ein Superheld, du kannst fliegen, du kannst ein Mörder sein, du kannst aber auch jemand Reiches sein, du kannst edel sein. Als Schauspieler hast du die Möglichkeit,
ja.
dich in alle Welten reinzuversetzen. Aber
wie Lilium Lewald, immer ein Freund von mir und Schauspielkollege, und der hat natürlich bei Barbershop auch den Paul gespielt. Also wir haben drei Kanaken und einen Weißen, wie sich's gehört. Ja, so wie natürlich auch
Klischees,
die Gesellschaft in dieser Welt da natürlich auch ist, in dieser Hood. So, und Grüße an ihn, wie er immer schön sagt, Lilium, wir wollen zocken. So, mhm. Es macht Spaß zu Richtig. Zocken, es macht Spaß, in so eine Rolle reinzugehen, es macht Spaß, in diesem Universum zu sein, mhm. in dem du eigentlich alles machen darfst, verstehst mhm. du? Es ist alles okay.
Mhm. Es ist alles okay.
Es muss zum Charakter passen, aber sonst ist es easy.
Richtig. Und da wird auch niemand verurteilt dann als Schauspieler, weil du hast die Rolle, du musst es ja. im besten Falle ausfüllen. Aber okay, also Schauspieler. So, wir gehen zurück, bevor du Schauspieler warst. Deine Eltern, ja. gehe ich mal davon aus, sind in der Türkei nach Deutschland, so typisch, oder?
Genau, also.
Wer sind deine Eltern?
Genau, die Grundstory, die ist ziemlich verzwickt. Ich habe türkische Eltern. Ich komme aus dem türkischen Elternhaus. Ich habe Spanier noch in der Familie verwurzelt. Das ist, okay. ja, das war auch der Grund am Ende, warum da so eine Community, so ein Draht nach Spanien auch herrscht, weil ich bin dann sehr früh irgendwann mal, oh Gott, ich muss jetzt gucken, was ich alles erzähle. Also ich mache es mal ein bisschen kurz und knapp, damit es nicht eskaliert.
Ich gehe dann schon rein, aber ich bohre damit, okay. interessant.
Also ich bin eigentlich so ein Migrantenkind, das aus einem Kanakenviertel kommt. Ich nenne es so, aber ich darf das auch.
Das ist immer die Ausrede, gell?
Ja, genau.
Wir dürfen es sagen.
Wir wissen ja, der Schwarze darf auch sagen, was er will. Wir dürfen sagen, was er will. So. Und wir haben halt im Endeffekt so, ja, wie du es halt kennst, du bist raus, du hast lauter Angebot, Nachfrage. Also mhm. Stadtwohnungen, alle wohnen dort, alles Migrantenkinder. So, Spielplatz wird nur türkisch-arabisch gesprochen oder vielleicht noch ein bisschen italienisch. Mhm. Auf jeden Fall, besonders im Stuttgarter Süden. Spanisch eher nicht, okay? Mhm. So, und im Endeffekt, wie war das? Es ging einfach um Perspektivlosigkeit. Du warst perspektivlos. Das hat mit deinem Namen zu tun gehabt. Das hat mit deinem Aussehen zu tun gehabt. Das ist eine andere Zeit gewesen, okay? So, da war das noch schwierig. So, wie viele Wohnungen musstest du anrufen, um eine Wohnung zu bekommen?
Wir, jetzt
wir reden von, ja, 2000er, Anfang 2000er okay. Jahre. Mhm. So, ja. So, und du warst nur irgendwie mit Migrantenkindern, so, sehr street alles, und du musstest halt mitmachen, oder? Du konntest ja nicht irgendwie sagen, ja, ich zieh mir jetzt hier, ich werde jetzt Architekt und ich will mit euch nichts zu tun, hast halt auf die Fresse gekriegt mhm. oder so. Deswegen musstest du irgendwo mithalten. Du hast dieses Ghetto, ich nenne es Ghetto, ist ein bisschen ein schwieriges Wort, weil in Deutschland dieses richtige Ghetto gibt es hier nicht, weil diese Armut nicht da ist eigentlich. Mhm. Ne? Es ist ein Sozialstaat, allen geht es mal nicht so schlecht, da brauchen wir auch nicht so tun, als mhm. ob wir hier irgendwie aus den Slums kommen würden, so. Sondern es ist eine gewisse Sicherheit da, aber es ist natürlich trotzdem in so einem Migrationsviertel ein bisschen anders. Mhm. Weniger Möglichkeiten, mhm. weniger Perspektive, dazugehören wollen, mhm. so. Und deswegen hast du auch das gemacht, was andere gemacht haben. Kleinganoven-Scheiß, nenne ich das jetzt einfach mal. Ne? Ein bisschen da, ein bisschen dort. Wir wollen es nicht aussprechen, sonst klingeln die abends noch bei mir und sagen, nach 20 Jahren müssen wir mit denen reden. Mhm. Bloß nicht. Okay, nee. Aber im Endeffekt wolltest du ja dazugehören. Und für mich war ganz klar, eine Sache war für mich ganz schnell klar. Und zwar, ich muss da weg. Diese Grenze, die ich konnte, das mhm. ging nicht. So, mhm. Digga, ich bin ein Talent. Ich will mehr.
Also du, wie alt warst du da ungefähr dann?
Was war das? 15.
15, 16. 15, 16. Also eigentlich ein junger Erwachsener.
Genau.
Bisschen die falsche Richtung eingeschlagen.
Bisschen, ja.
Mach mal ein Beispiel. Was heißt, also, ist ja verjährt.
Ja, nein, es ist auch, ich habe nichts moralisch Schlechtes gemacht, dass ich ja jetzt.
Aber es waren einfach die falschen Leute um mich rum. Würdest du jetzt im Nachhinein
nein,
sagen?
Nein, das auf jeden Fall nicht. Ja, dann okay. war ich ja auch einer von denen. Also okay. dann muss ich ja mir selber auch, also. Jeder hat die gleichen Wants und Needs gehabt am Ende, ja. oder? Also auch da nochmal, man steckt sich gegenseitig an. Ich meine, wie entwickelt sich so etwas? Es entwickelt sich wieder durch Perspektivlosigkeit. Du hast nichts zu verlieren. Also beispielsweise, wenn man dir keine Möglichkeiten gibt und du hast das Gefühl, du hast immens viel Energie, mhm. was machst du mit deiner Energie? So, wenn man dir sagt, okay, hör zu, Fabio, für dich ist Folgendes klar, egal wie viel Talent du hast, egal wie viel Qualität du hast, Wir geben dir den Weg nicht. Du wirst Kfz-Mechaniker sein müssen. Aber du willst kein Kfz-Mechaniker sein. Oder du wirst ein Maler sein, aber du willst kein Maler sein. Oder du musst putzen. Und du sagst, warum soll ich putzen? Mhm. Ich will mehr.
Also man wird nicht gefördert.
Man wird nicht gefördert. Ja. Man kriegt die Chance nicht. Ich meine, es fängt doch schon damit an, dass man sagt, in der Akademie-Bubble, die meisten Akademiker haben ja auch Akademiker-Eltern. Mhm. Ne? Also Akademiker-Kinder. Mhm. So, die kommen aus der Akademiker-Bubble. Mhm. Wenn ich an die Akademie gehe, das ist kein Vorwurf. Ich meine, die Menschen müssen auch zueinander passen irgendwo. Ja? Man hat da auch Verständnis dafür. Aber wie viele davon haben den Eltern, die Ärzte sind oder Akademiker sind oder aus dem höheren Bildungskreis kommen. Und wie viele von denen sind wirklich Hauptschüler? Mhm. Und warum bist du Hauptschüler eigentlich? Wenn Ali Mustafa, Fabio, Jorge, wer auch immer, deine Freunde am Ende alle irgendwie auf die Hauptschule kommen, warum solltest du dann aufs Gymnasium
das
gehen?
Ganz krass, ich stelle mir das so vor, du bist typisches Stadtkind, oder?
Ich bin typisches
Stadtkind. Warst du noch auf der Hauptschule?
Ich war auf der Hauptschule.
Ich war auch auf der Hauptschule. Ja. Aber ich glaube, meine Hauptschule, ich bin auf dem Dorf groß geworden, ist eine ganz andere Hauptschule wie in der Stadt.
Ja.
Ich war auf der Hauptschule, weil ich zu faul war zum Lernen. Ich habe immer Fußball gespielt. Das Erste, was ich gemacht habe, ich bin auf den Sportplatz gegangen, um zu kicken.
Das
ich
war bei uns auch
Fernsehen
so.
Geguckt. Meine Eltern waren arbeiten, die konnten nicht so richtig nach uns gucken, konnten uns auch in der Schule nicht fördern. Aber ich glaube, wenn ich aber vor die Tür gegangen bin, ich hatte eigentlich die Leute, die Akademiker Eltern haben, die waren mit mir dann aber auf dem Sportplatz, aber erst nachdem die gelernt haben, sind sie dann auf den Sportplatz gekommen. Ich war natürlich halt schon vorher da.
Das war eine andere Attitude.
Genau, vorsicht mit dem Mikrofon, weil sonst hört man dich nicht.
Entschuldigung.
Du kannst aber ruhig dran lassen, dann kannst du seitlich trinken, das geht auch.
Okay.
Guck, ich mach's vor. Guck, das funktioniert ganz gut.
Sag mal. Geil. Sieht gut aus.
Und ich glaube, oder ich bin natürlich, ich frag mich dann schon auch immer, wie kann denn sowas passieren? Klar, ich war auch Hauptschüler, aber ich glaube, auf dem Dorf ist es einfach nochmal was anderes wie in der Stadt. Wir waren vielleicht drei Ausländer in der Klasse, der Rest waren Deutsche.
Ja.
Das ist eine andere, Niveau von Hauptschule.
Definitiv.
Wie in der Stadt. Ich habe zum Beispiel Freunde in Berlin und so, wenn der mir erzählt, der hat Abitur gemacht, wie es bei dem auf dem Abi abging, das war Hauptschulniveau in Berlin. Also was da abging.
Ja, klar.
Araber, Türken,
Kroaten. Ja, ist eine ganz andere
gar keine Shit. Deutsche ganz irgendwie auf der Shit. Schule. So.
Ja.
Aber das hört sich jetzt schon so wieder so an, als wären nur Ausländer und da ist dann das Problem. Aber ich glaube, es geht nicht um die Ausländer, sondern es geht, wie du es gesagt hast, um diese Perspektivlosigkeit.
Genau, es geht um die Heranführungsweise, okay? Wie führt man den Mensch daran? Guck mal, ich bringe dir ein Beispiel. Ich habe ja sehr lange in Spanien gelebt. So, auf Mallorca, okay, ich habe sehr lange auf Mallorca gelebt. Unter anderem, So, es ist Standard gewesen, dass der Deutsche kein Spanisch gesprochen hat. So, ich habe damals zu einem gesagt, so, ihr sagt zu den Ausländern in Deutschland, die sollen erstmal Deutsch lernen. Kein Deutscher spricht auf Mallorca, also kein, ist natürlich übertrieben, aber die meisten sprechen selber kein Spanisch, weil sie eine deutsche Community auf Mallorca haben. Wenn du auf Mallorca irgendwie, keine Ahnung, in Almeria aufwächst oder in Sevilla oder irgendwo woanders, so, wo halt keine deutsche Community da ist, keine deutsche Base, dann lernst du halt Spanisch. Mhm. So, verstehst du? So, aber der deutsche Mallorquiner, der lernt kein Spanisch. Die meisten davon, nicht ein bisschen. Mhm. Una cerveza, por favor. Keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ein Bier.
Ja, genau. So. Oder hola, adios. Ja, das ist Standard. Ne? So. Aber die richtige Artikulation, die fehlt. So, also der Deutsche lernt es auch. Das ist keine Frage der Nationalität. Das ist eine Frage der Herangehensweise. Das ist eine Frage der Perspektive. Und das ist auch eine Frage der Faulheit. Okay, klar. Es ist auch ein Stück weit faul, aber der Mensch neigt dazu. Der Mensch neigt den bequemen Weg zu gehen. Das ist einfach so. Der, außer wenn du selber wirklich aktiv deinen Schweinehund in Angriff nimmst. Mhm. Okay, das ist doch bei allem so. Mhm. Bro, ich gehe trainieren, okay? Sieht man heute nicht, ich habe einen Anzug an. Aber ich trainiere.
Aber man hat so, keinen Bock eigentlich hinzugehen. Man muss jedes Mal.
Ich liebe Sport. Aber der Unterschied zwischen davor und danach ist riesig. Mhm. Irgendwann habe ich einen Flow. Ich bin im Studio, ich gehe boxen, ich gehe trainieren, ich gehe Fußball spielen. So, die ersten Meter sind scheiße. Da hinzugehen, umzuziehen, reinzulaufen, die erste, keine Ahnung, den ersten Schlag, der erste Schuss, die erste Hantel, die ist kacke. Mhm. Immer. Aber irgendwann wirst du warm und dann kriegst du den Push und ja, ich gebe bei bam, bam, bam und haust rein und dann gehst du raus und dann bist du aufgepumpt. So. Deine Oberschenkel, deine Oberarme, deine Attitude. Ja, du bist glücklich, bin Sportler. Ja, dann bist du happy. weil das Ergebnis da ist. Aber diesen Schweinehund zu überwinden, und so ist es halt so. Also bedeutet, wenn du als türkischer Papa, ich nehme das jetzt einfach, schmeiß das mal so hin, okay, was nicht immer für alle ist, ne? Es geht nicht um alle, es geht immer nur um den mittleren Grad. So, wenn du als türkischer Papa in eine Stadt kommst, wo du fremd bist und du wohnst in einem Viertel mit 200 Türken zusammen, und du weißt, dass der türkische Angebot und Nachfrage regeln den Markt, deswegen macht der türkische Supermarkt auf. Und du kannst beim Türken einkaufen und beim türkischen Brötchenbäcker, bla, dies, das, holen. Metzger, Halal, ich will Halal. Dann ist doch klar, dass der Mensch kein Deutsch lernt. Mhm. Er müsste dazu seinen Schweinehund überwinden und aktiv lernen. Mhm. Das ist ein weiter Weg.
Das ist brutal. Und man stellt sich das natürlich als Außenstehender mal so einfach vor, dann rede halt Deutsch oder dann, aber wenn du dort hinkommst und natürlich gehst du dorthin, um dein Leben aufzubauen und dann Schichten arbeiten und wahrscheinlich dann auch irgendwo Schichten arbeiten, wo dann halt auch nur die gleiche Nationalität stattfindet.
Klar, da geht's ja dann weiter.
Es ist brutal schwer. Aber nochmal zurück zu dir, du bist ja mit 15, bist du nach Spanien oder was?
Genau.
Krass.
Ja, also mit 16 bin ich nach Spanien. Ja, ich bin
mit
16 nach
Spanien. Was haben deine Eltern gesagt oder wie?
Ja, nix. Die waren ja, ich sag ja, teilweise, wir hatten ja schon so eine Struktur in Spanien. Deswegen.
Ach so, stimmt, ja. Du
hattest waren ja die gechillt, deswegen habe ich auch, mein Spanisch ist sehr schnell sehr gut geworden auch. Deswegen war das eigentlich.
Aber mit 15 nach Spanien ziehen?
Ja, 16, ja.
Krass. Wohnung, Freunde. Du warst ja Schüler noch.
War alles da.
Und du hast Hauptschulabschluss gemacht 16, wahrscheinlich?
Ja, da war das fertig, das Ding. Dann bin ich gegangen.
Okay, hattest du nicht
crazy.
Schiss?
Ich hab keine Angst, ne.
Krass. Also du bist dann dort angekommen.
Ich hab nur Angst vor Gott.
Du bist dort angekommen, du hast deine Wohnung gleich bekommen? Oder wie, das, ja, was war die Perspektive da? Also,
Ich habe mir einen Namen in Deutschland gemacht, in sehr jungen Jahren schon sehr loyal zu sein und sehr risikobereit, loyal und durchschlagskräftig, nenne ich das jetzt mal, okay. Und dann die Story, die fühlt sich ein bisschen fiktionell an, aber Grundstory ist eigentlich, ein Typ kommt und sagt, ey, bist du Tito? Und ich so, ja, ich bin Tito. Okay, hi, mein Name ist Jacques. Ich so, okay, hi. Ich habe einen Job für dich in Spanien. Ich habe gehört, du hast da ein bisschen was damit zu tun und willst du nicht nach Spanien? Ich so, doch. Okay, ich habe für dich einen Job. Hast du Bock? Ich so, ja. Also, okay. Und dann hat er mir die Hand gegeben. Ich so, okay, ich komme. Das hört sich komisch, aber es ist wirklich, es ist mit einem kleinen, die Details, die ich so ein bisschen untergrabe, weil es so lange dauert, ist es wirklich so 1:1 gewesen, dass er zu mir gesagt hat, okay, dann möchte ich dich an dem und dem Tag in Spanien an der und der Adresse sehen, da hole ich dich ab und dann besorge ich dir einen Job und dann geht's los.
Wer war dieser Typ?
Ein alter Partner von mir. Jacques heißt er. Den gibt's bis heute noch.
Wie hat er mitbekommen, dass es dich gibt?
Über
Warum hat er dich gebraucht? Für was?
Also er hat damals zu mir gesagt, er wollte ein Business dort aufbauen. Er hatte selber, also deswegen kommen wir jetzt gleich zu diesem Punkt, er hat damals irgendwie für ein Unternehmen Partytickets verkauft. Und wollte das dann selber machen und hat Verkäufer gesucht.
Okay.
Und der kam aus Zuffenhausen, Stuttgart-Zuffenhausen, und hat in diesem Stuttgarter Kreis herumgefragt, wer in Frage kommen würde. Und irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, aber irgendjemand hat dann irgendwie meinen Namen.
Weil er wusste, du sprichst Spanisch vielleicht?
Ja, auch die, also das Grundkenntnis ja auf jeden Fall in Spanisch. Und da nochmal loyal, also wirklich, da ging's, das war da noch, da war das halt irgendwie noch wichtig so. Ja, wir kennen einen, der ist loyal und der ist halt bissig und der ist risikobereit. Wenn du zu dem gehst, der macht das bestimmt mit. Mhm. Weißt du? Mhm. Also, die haben gewusst, ich bin ready für sowas.
Okay,
so.
Geil.
Ich war für viele Sachen ready. So, also mit mir konntest du jeden Shit machen. So. Und das hat sich rumgesprochen, so in unserer Welt. Mhm. Und dann ist er wirklich bei mir gelandet. Ich war damals bei einem Club in Stuttgart draußen und der kam und hat wirklich mich so Kaltakquise einfach so angesprochen. Ich fand ihn cool.
Krass.
Und das ist ein Bauchgefühl. Ich habe gesagt, ich mach das. Und dann habe ich ihm die Hand gegeben, er hat mir die Hand gegeben und dann hat er mich noch so dumm gefragt. Hat gesagt, kann ich dir vertrauen? Habe ich gesagt, Bro, du bist doch wegen Vertrauen bei mir und du hältst meine scheiß Hand, oder? Dann ist doch okay. So, und dann war das wirklich so. Ich weiß nicht mehr, war das 5. Mai, 2. Mai? Damals wirklich an dieser scheiß Tony's Burger. Ist wie ein Film, Bro. Ist wie ein Film.
Ich denke gerade mit 15, was ich mit 15 gemacht habe.
In Windeln geschissen. Spaß.
Ey, nee, was also, Kicken, Fußball.
Ja.
Am Strand haben wir das schon auch Business. Gemacht. Spanien, ich ziehe nach Spanien. Meine Mama hat zu mir gesagt, bis du 18 bist, gehst du nicht raus, weißt du?
Ja, ja.
Italienische Mama, Angst.
Verstehe ich. Ja.
Spannend.
Das ist einfach ein anderer Schlag gewesen und andere. Ich habe tolle Eltern. Also, ich komme aus dem sehr, wirklich, also, ich muss sagen, man darf das nicht falsch verstehen. Ich komme eigentlich aus dem sehr gebildeten Elternhaus. Also, nicht eigentlich, ich komme aus dem gebildeten Elternhaus. Meine Schwester hat damals direkt studiert, Wirtschaftspsychologie. Meine Eltern gehen voll ab. Also, es hat nichts mit den Eltern zu tun. Meine Eltern sprechen Bombendeutsch. Bombendeutsch. Wenn du mit denen sprichst, du wirst es nicht merken. Die sind doch mal eine ganz andere Generation. Mein Opa und etc. sind damals nach Deutschland gekommen. Das hat damit nichts zu tun, sondern da ist schon Vertrauen. Und ich war bei vielen Sachen auch weiter für, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich war einfach weiter. Also, die haben gewusst, ich überlebe den Scheiß. Also.
Du warst schon in Spanien und dann ging es los. Du hast die Tickets verkauft, Business gemacht, Leute kennengelernt.
Ja, das war lustig.
Party gemacht.
Oh, ein bisschen.
War alles dann so
sauber
die ganze Zeit?
Nee.
Also was ist passiert?
Sauber war es eh nicht. Okay, sauber war es eh nicht.
Also der Job an sich war nicht sauber?
Nee, es war eh nicht sauber. Aber unabhängig davon, was ist auch sauber, ist die große Frage. Okay, ist die Politik sauber? Sind Fußballvereine sauber, wenn ich jemanden 20 Minuten... Oh, naja, okay, anderes Thema. Aber sauber, unabhängig davon, ob sauber war, es lief nicht rund. Also... Ich bin dann angekommen und er war da und ich habe gesagt, hey Jacques, geil. Ey Bro, ja, du hast dein Wort, ich habe mein Wort gehalten. Das war schon so wichtig. Das war der erste Schritt, okay? So, und und dann habe ich gesagt, so, wie geht's weiter? Und er so, ich habe schlechte Nachrichten. Ich habe gesagt, ich bin seit 5 Minuten auf dieser verfickten Insel, auf dieser blöden Insel. Und er so, und ich so, aber was ist? Ja, wir arbeiten nicht für die. Da habe ich gesagt, aber du hast gesagt, es gibt einen Job. Ja, es gibt einen Job. Aber wir machen das Ding selber. Und dann hat er sich von dieser großen
Agentur oder von dieser Firma,
wenn du es so eine Agentur nennen möchtest, aber es ist viel streeter gewesen, okay, von dieser Community gelöst und hat sein eigenes Ding gemacht und ich war seine rechte Hand.
Okay.
Er ist älter als ich auch gewesen, ist großer Bruder-Funktion, so, den ich eh nicht hatte, den großen Bruder, ne, so. Und ja, und er hat gesagt, ich will selber, und nicht nur, ich will es selber machen, ich will gegen die kämpfen. Also ich werde die Konkurrenz und die werden sich das nicht gefallen lassen. So, bist du dabei? Ja, natürlich bin ich dabei. Ich bin doch für alles zu haben, Bro. So, ja, und dann haben wir wirklich, also es ist ein Riesenthema, aber ich kann dir sagen, wir haben damals uns mit denen angelegt. Da sind auch Leute dabei, die ich bis heute noch schätze, weil man war Feind. Aber man war irgendwo auch Freund. Das ist wirklich ein anderes Level. Ich weiß nicht, da müssen wir, du kannst gerne, wenn du Bock hast, machen wir irgendwann mal nochmal einen Podcast, okay? Nur über dieses Thema, weil es füllt nochmal ein ganzes Abendprogramm. Aber genau, wir haben unser eigenes Ding gemacht gegen diese große Gewalt, weil die waren übelst organisiert und groß und haben unser eigenes Ding gemacht und Tickets verkauft und Leute von Deutschland geholt, die mit uns verkauft haben und haben da so eine ganze Struktur aufgebaut und haben Mallorca auseinandergenommen.
Ja, krass. Aber nicht nur die Ticketverkäufe.
Und du meinst nicht nur die Ticketverkäufe auseinandergenommen?
Nee, ich meine, also, das war nicht nur das Business, die Ticketverkäufe, oder das ging wahrscheinlich noch in andere Machenschaften rein.
Ja, also du musst dir vorstellen, du hast einen Sommer zum Geld verdienen und einen Winter, in dem nichts geht. Und du musst im Sommer genug Geld verdienen, um im Winter auch überleben zu können. So. Und natürlich hast du, also einer mehr, einer weniger. Ich meine, du bist auf Malle, du bist da, wo alle Touristen sind. Du bist der Profi, weil du bist ja einheimisch, oder? Andere kommen, um Urlaub zu machen. Natürlich hast du auch anderes Business gemacht.
Okay.
Ne? Eine mehr, einer weniger. Ich war einer, ich habe Rekorde gemacht mit Tickets. Ich habe Rekorde gemacht, ich habe am Tag 500 Euro verdient. Krass. Wirklich, ich habe alles auseinandergenommen. Und so ging dann auch mein Weg. Das ist wirklich, das ist, weißt du, und da fing es dann an. So, das ist dieser große, das ist jetzt hier unser Plot-Change in unserem Film, okay? Dass dann auf einmal die Perspektive da war. Wow, ich habe viel Geld verdient. Mit meinem Talent, nicht, ich habe es nicht geschenkt bekommen. Ich bin auf die Straße, ich habe Leute gestoppt, ich habe die angesprochen. Ich habe gesagt, hey, ihr wollt Party machen? Ich habe was für euch. Bam, bam, verkauft, immer mehr gemacht. Fleiß, bei 40 Grad draußen am Strand. Trainiert, damit ich gut aussah. Guten Körper gehabt, rausgegangen. Gepowert. gepflegt, Haare gestylt, Bart gemacht. Ja, so wie sich das gehört. So, ich bin eine Maschine, ich gehe raus, ich zeige den Leuten, wo da. Ja, das war wichtig. Wenn du mehr willst als andere, dann musst du auch mehr leisten. So, deswegen war das auch immer okay. So, auch später, wo ich zurückgekommen bin, wo ich dann immer gesagt habe, ja, diese Opferrolle, ja, wir im Kennex müssen mehr machen, wir kriegen nicht solche Chancen, wir kriegen es nicht geschenkt, aber wir können es dann später auch besser. Mhm. Wir müssen mehr reinhauen, aber wir können es dann später auch besser. Mhm. Ist doch okay. Mhm. Deswegen weg von dieser Opferrolle. Ja. Ja, so. Und das war dann auf Malle halt so. Mhm. Ja, viele Tickets verkauft. Und dann hast du natürlich noch, klar, mein Gott, du hast, wenn einer irgendwie eine gute Connection gebraucht hat, dann hast du die ihm natürlich auch organisiert. Mhm. Aber das ist nicht das große Thema. Das große Thema war, dass, so wie überall auf der Welt, die Territorien aufgeteilt sind. Okay? Wir dürfen dort nicht verkaufen. Weder der Konkurrenz gegenüber, noch dem Staat gegenüber. Also wir haben eigentlich gegen den Staat, Polizei gekämpft, genauso.
Ach du Scheiße.
Ja, natürlich. So, wie genau, also jetzt gibt's Geschichten. Ich kann, kurzer Auszug, wir haben Verbot bekommen, von da zu da durften wir uns nicht aufhalten, sonst Knast, paar Tage, Zelle.
Du.
Ja, alle, die zu uns gehört haben. Ja, da gab's,
du warst auf Mallorca im Knast.
Boden, ja, in der Zelle immer wieder gab es diesen Moment, nicht richtig im Gefängnis. Ja, im Gefängnis, ja, was aber da halt absitzen so musste.
Festgehalten.
Ja, eine Nacht oder zwei Nächte, ja klar. Warum? Weil ich habe irgendwo Business gemacht, wo ich es nicht durfte. Korrekt Business gemacht. Aber die große Company wollte es nicht erlauben und die Polizisten waren korrupt und die haben für die gearbeitet.
Okay.
Oder die, nicht, für die gearbeitet ist übertrieben, aber die haben dazugehört und die haben gesehen, du nimmst denen Kunden weg. Mhm. Und dann bist du halt mal in der Zelle gelandet als guter Ticketverkäufer. So, bist du dann, ja, das gab's natürlich, ja.
Wie lange hast du es gemacht?
Dazugehört.
Wie lange, wie viele Jahre?
Lange, es gab dann so einen Übergang. Also ich habe das, keine Ahnung, mehrere Jahre, viele Jahre gemacht. Bist du
dann im Sommer auf Mallorca gewesen, dann wieder im Winter in Deutschland?
Ich bin im Winter immer
oder?
Wieder auch zu Family zurückgekommen. So, habe dann zwischendrin ein paar anderen Scheiß hier auch gemacht, so zwischendrin. Aber habe auch viel im Winter gechillt natürlich. Aber ich war zwischen einfach 3 Jahre auch nur in Spanien, bin gar nicht mehr aus Spanien raus. Teilweise, das ist dann immer mehr geworden. Also am Anfang bin ich im Winter noch zurück nach Deutschland, um Familie zu besuchen. Irgendwann war das vorbei. Irgendwann war ich nur noch in Spanien.
Bis
so 20 komplett.
Oder so, bis du 20 Jahre alt warst ungefähr? Oder?
Also, ja, bis ich 20 Jahre war und dann wurde es immer mehr. Dann war das stetig. Dann war ich eigentlich nur noch in Spanien irgendwann mal.
Ach so,
okay.
Ja, und wie lange warst du dann in Spanien?
Ja, ich bin ja erst eigentlich, das ist sehr schwierig zu sagen, weil ich habe ja 21 angefangen zu studieren, 2021 habe ich angefangen zu studieren. Ich habe jetzt aufgehört. Ich bin 2017 nach Deutschland zurückgekommen.
Ach so.
Aber ich bin ja dann auch wieder gegangen. Und ist ja bis heute so.
Ach, krass.
Ich habe ja Make Me Feel, das ist ein Film, der in den Kinos gelaufen ist. Den habe ich ja teilweise in Spanien gedreht. Ich war dann wieder 8 Monate in Spanien. Also ich bin ja immer wieder dort.
Das ist nämlich der Punkt jetzt. Ja. Wie bist du dann zur Schauspielerei gekommen?
Okay,
das war, in Spanien dann?
Ja.
Bist du in Spanien zur Schauspielerei?
Nee. Das ist schon, also das war so.
Man kann es aus deinem Wikipedia-Eintrag einfach nicht rauslesen. Weiß, okay, also der, wo dir den Wikipedia-Eintrag macht, der muss sagen, das sollst du nicht schreiben.
Ist ein Idiot, ich hab den rausgeschissen. Nee, okay, kann ich kurz erklären? Es ist immer sehr, ich merke, es ist sehr viel Informationsfluss.
Brutal,
Aber
das machst du gut, man versteht.
Okay, meinst du? Ich komme mittelmäßig gut, sagen wir mal.
Ich bin nicht die hellste Kerze, ich komme
mit. Ist egal, das reicht schon. Okay. Nee, im Endeffekt, um auf den Punkt zu kommen. Also, Spanien gepowert, Leute kennengelernt, Riesennetzwerk aufgebaut. Alle Leute. Kubaner, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Isla Margarita, Panama, Kuba, Mexiko, Argentinien, irgendwann auch wirklich erkannt, wo die Leute herkommen. So, wo kommt der? Okay, an den Klamotten schon erkannt, wo die herkommen. Bolivien, Kolumbien, viele Kolumbianer auf jeden Fall. So, und dann auch mit denen aufgewachsen. Also viele gucken Filme und träumen davon, aber ich habe diesen Film wirklich gelebt. Mhm. Ich habe gesagt, wisst ihr was? Blood in, Blood out. Ich bin Blood in, Blood out, okay? Und bin wirklich in jungen Jahren mit mehreren Kolumbianern, es war Standard, dass eben nicht so viel Geld da war und dass mehrere Familien in einem Haus zusammen gewohnt haben. Ein Wohnzimmer für alle und jeder ein Schlafzimmer. So. Ich habe mit 3 kolumbianischen Familien in einer Wohnung gewohnt. Katastrophe. Wirklich, das war Medellin, Bogota, die ganzen, ja, jeder aus einer anderen Ecke und es war laut und hijo de puta. Es war geil, also ich habe das geliebt, so. Du hattest dann, ich weiß noch, ich hatte an meinem Zimmer einen Schacht, Ich habe diesen Schacht gehasst, weil da war, der war einfach dunkel und du, ich konnte dort rausgucken und hochgucken. Ich habe immer die Leute streiten gehört. Oh, in dem Viertel Pedro Garau, das war nach dem Zigeunerviertel das schlimmste, Gypsy, Gitano, Gypsy-Viertel. Man darf in Deutschland anscheinend nicht Zigeuner sagen. Sorry an alle, die sich angesprochen gefühlt haben. Die Gitanos auf Spanisch, okay. Pedro Garau war der schlimmste, das schlimmste Viertel. Und ich habe da reingeguckt in den Schacht und habe die alle schreien gehört. Die Schwarzen haben oben gewohnt, aus Senegal. Die Latinos in Mexiko unten, bei mir die Kolumbianer.
Boah, ist das geil.
Das war brutal. So. Und da, und das war echtes Ghetto. So. Und für mich war so, wenn ich das so sage, ich krieg richtig Gänsehaut. Für mich war dieser Moment so, genau, ich war genau da, wo ich wollte. Die wirkliche Straße, das Echte, das Wahre. Ohne. Ich war nie.
Krass, dass du den Drang aber hast, dich, also dass du da dich da hingezogen fühlst. So.
Ich habe mich übelst da hingezogen gefühlt. Aber nicht, damit man das nicht missversteht. Ohne Drogen. Ich war nie der Typ, der irgendwie auf Drogen abgestürzt ist. Ich war nie ein Typ für Chemie. Nie. Ich habe in früher jungen Jahren gerne gekifft. Kiffen war immer cool. So, das ist Natur. Nur damit man das falsch, nicht falsch versteht. Ich war nie so. Straße ist nicht Crack. Die Straße ist nicht Junkie. Mir geht's um die Attitude. Mir geht's um das Leben. Mir geht's um diese Wahrhaftigkeit. Mir geht's um das. Die Straße ist das, was das wahre Leben widerspiegelt. Das, was auch die Straße konsumiert. So, wenn wir Filme machen, dann machen wir die Filme für die Straße, weil die Straße konsumiert am heftigsten. So. Deswegen funktionieren auch die Influencer alle so gut und die Rapper, weil die sind real, die kommen, oder meistens, nicht immer, aber die widerspiegeln das Reale von der Straße, deswegen sind die so gehypt und so beliebt. Weil die Leute haben Bock darauf, der Wiedererkennungswert. Das Authentische. Ja. Wenn ich Filme mache für Akademiker, dann spreche ich 2% in Deutschland an und 0,005% auf der Welt. Aber die Straße macht's. Und da wollte ich hin. Ich wollte das spüren. Wir haben immer so cool getan. Wir haben immer gesagt, ey, wir sind die Gangster von der Street. Aber ich wollte das Wahrhaftige haben.
Ich glaube, ich weiß auch, was es ist, was die Straße, also korrigier mich, weil ich bin keiner von der Straße. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Aber ich weiß, glaube ich, was es ist. Und das ist, die Persönlichkeit setzt sich durch.
Ja.
Wenn du eine geile Persönlichkeit hast, dann folgen dir die Leute. Wenn du keine geile Persönlichkeit hast, dann bist du da nichts wert. Und es geht nur über den Menschen, über die Persönlichkeit, was du bist.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das.
Und das war auch meine Stärke. Meine Stärke war wirklich, Leute mitzureißen. War, in Klammern vielleicht ist, aber das war für mich ein wichtiger Punkt.
Und du hast ja nur eine gute Persönlichkeit, wenn du loyal bist, natürlich, wenn du dein Wort hältst.
Natürlich.
Wenn die wissen, auf den ich verlasse.
Richtig.
Weil du bist vielleicht kurz eine coole Persönlichkeit, aber man merkt, der hält sich nicht dran, der ist dann nicht da, wenn man braucht, dann bist du gleich wieder Müll. Ja. Aber wenn du da bist und du sagst, ich mach das, und dann bist du auch da, das ist eine Persönlichkeit, die es immer weniger auch gibt.
Ja, deswegen, und das ist das, was ich auch geliebt habe. Dieses komfortable Rumrederei irgendwie über irgendwas, was nicht wahr ist, oder dich größer zu machen, als du eigentlich bist. Verlogenheit, Leute zu betrügen auf einer gewissen Basis, Menschen, die du eigentlich vielleicht auch liebst, die zu deiner Family gehören. Das war da nicht so wichtig, weißt du, das war nicht da, das war, weil ein Fehler hat dich, für einen Fehler hast du auf die Fresse bekommen, so. Oder für einen Fehler hast du weniger gegessen. Du hast in Spanien, du konntest nicht, also es ist kein Sozialstaat wie in Deutschland, du konntest nicht hingehen und sagen, ich bin arbeitslos, ich brauche Geld. Ja. Wenn du nicht gearbeitet hast, warst du am Arsch. So. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann hast du es bekommen. So. Da kam ein Latino von der Ecke, der hat dich weggeklatscht. So. Oder
noch schlimmer.
Oder ein Messer geschoben. Was auch immer. Oder stand mit einer Pistole vor dir auf einmal. So.
Gott.
Ja. Wir sind da nicht in Mexiko, ne? Es ist nicht so, dass die Leute da alle umgeknallt werden, aber es ist härter, es ist korrupter, es sind mehr Leute da, die nicht nachverfolgbar sind. Es ist mehr Armut dort. Also, wie ich ja sage, 3-4 Familien, das ist ja in Deutschland nicht so. 3-4 Familien, die Familien, ich rede nicht von der Studenten-WG. Ich rede von Familien, die Kinder haben, die in einer Wohnung zusammen wohnen.
In einem Zimmer oder so.
Ja, in einem Zimmer. Die ganze Familie in einem Zimmer und 3 Familien in einer Wohnung. So.
Wir sind ein bisschen abgekommen, obwohl es aber echt super interessant ist, weil ich liebe das auch. Wir haben darüber gesprochen, wie bist du dann zur Schauspielerei gekommen?
Genau, sorry.
Gar kein Problem.
Dieser Punkt. Also, nachdem ich das alles inhaliert habe und mit vielen Menschen zusammengearbeitet, aus vielen verschiedenen Nationen, so, war dann irgendwann, gab es diesen MTV-Moment. Also es gab einen Typen, der leider in der Corona-Zeit dann auch verstorben ist, Elliot Romero Martinez, wurde irgendwann dann von einem entdeckt, der dann so ein bisschen mein Ziehvater geworden ist, ein Latino aus Venezuela, der dann für MTV tätig war, diese MTV-Lizenz hatte und mich dann zu MTV gebracht hat, zu diesem, das war so ein großer Aufhänger in meinem Leben, diese, unter diesem MTV-Schild.
Der Musiksender MTV.
Der Musiksender
MTV. In Spanien aber.
In Spanien, genau.
Und aber MTV, ist das ein internationales Thema gewesen? Ich kenne es zwar noch, Viva, MTV und so. Ich glaube, MTV gibt es auch nicht mehr jetzt, glaube ich.
MTV gibt es, glaube ich, in Amerika noch.
Gibt es noch? Ja, oder Viva gibt es nicht mehr, glaube ich, seit ein paar Jahren.
Das war ein Ableger, genau.
Ja, genau.
Das wurde irgendwann mal TMF. Also das war dann Holland, TMF war wie MTV Deutschland.
Okay.
TMF war auch so unter dem Deckel von MTV.
Okay, aber MTV ist Musik.
MTV ist Musik, ja. Haben wir. Wir haben Musik und wir haben diese ganzen, wir haben Paris Hilton, ihr erstes Lied in Europa damals vorgestellt, Fatman Scoop, keine Ahnung, ganzen Creator, damals die
Aber wie, du hast es als Moderator vorgestellt, oder wie?
Ich habe nicht moderiert, wir haben auch so Moderation teilweise auch gemacht, aber unser Businessgeschäft war eigentlich, es war ein Client Management. Wir haben uns um die Stars gekümmert, mehr oder weniger.
Ja, okay.
Das ist so. Und dann die Events auch geschmissen, die Events veranstaltet, und dann aber auch mal moderiert oder auch teilweise, ja.
Also direkt ein geiles Netz, noch geileres, krasseres Netzwerk.
Wahnsinn. Das war die geilste Zeit in meinem Leben.
Wow.
Bro, als ich, muss dir mal vorstellen, ich laufe in Spanien rum, in Spanien bei 40 Grad mit einfach, ich, das ist jetzt Machismo, aber mit einem breiten Oberkörper und ich arbeite für MTV, Bro, das ist der Game Changer gewesen. Wirklich. Ja.
Also du hattest viele weibliche gute Freunde.
Ich hatte viele Ich hatte sehr viele gute Freunde, wirklich. Und das hat es am Ende ausgemacht, ja. Es ging immer darum, einen Schritt weiter zu sein wie alle anderen. Bei allem. Weißt du? So, und alles zu bekommen, was man sich gewünscht hat. Den Tisch in dem Restaurant, wo jeder rein wollte.
Krass.
Zu jeder Zeit. So, wenn ich in dieses Restaurant gegangen bin, Safarinera gibt es zum Beispiel, also ein tolles Restaurant mit dieser Windmühle auf Mallorca. In der Hauptzeit, im wichtigsten Moment, im wichtigsten Monat, am wichtigsten Wochentag, in der wichtigsten Uhrzeit, den Tisch zu bekommen, auf den du Bock hast, weil man auf dich wartet. Okay. Das war dann so der Game Changer.
Okay, verstehe. Eine
schöne Zeit.
Okay, MTV, krass.
Ja, und dann, achso, genau, und jetzt, um zu deiner Frage zurückzukommen, es ist viel Material zum Abschweifen da. Aber dann, der nächste Schritt war dann, und das war so ganz lustig auch wieder, ich habe dann gemerkt, so Film, Entertainment, das ist mein Ding, da wollte ich rein, okay. Und dann bin ich ja zwischendrin nach Deutschland gekommen, ist ganz lustig, dann sitze ich wirklich von Frankreich nach Deutschland im Zug, okay. Ich sitze von Frankreich nach Deutschland im Zug und dann sitzt da eine, und wir reden so ein bisschen und dann sage ich zu ihr, was machst du? Und sie sagt, ich bin Schauspielerin. Da habe ich zu ihr gesagt, ja, cool. Sie sagt, und du? Ich so, ja, ich will auch Schauspieler sein. So, wir haben damals schon so eigene Videos auch untereinander gemacht mit Freunden und so ein bisschen Scheiß gebaut. So. Ja, und dann habe ich gesagt, dann hat sie gesagt, aber hast du eine Ausbildung als Schauspieler? Und dann, und das Krasse war ja, ich wurde ja in Spanien wirklich, du musst dir vorstellen, ich habe Tickets verkauft. Wie wurde ich entdeckt von Elliot? Ich habe Tickets verkauft
MTV.
Am Strand. Genau.
Ja.
So, ich habe am Strand Tickets verkauft. Es haben sich Trauben gebildet. Ich habe eine Show gemacht. Ich bin auf diesen Stein drauf. Ich habe den, hey, guck mal, bababam. Habe das irgendwie krank verkauft. Die Leute haben sich das reingezogen. Irgendwann habe ich richtige so Zuschauer gehabt. So, die wussten 20 Uhr Balneario Tres. Ich arbeite dort. Die sind gekommen, keine Ahnung, mit einem Whisky und haben sich das so reingezogen. So wie, als ob ich ein Kinofilm wäre. So,
Entertainment.
Dann, ja, Entertainment halt so. Und dadurch ist das entstanden, oder? So, und dann hat sie gesagt, ja, du musst aber eine Ausbildung machen. Aber ich wurde an meinen Talenten bemessen. Es ging nicht mehr. Ich wurde nicht danach bemessen, wo ich herkomme, was für ein Typ ich bin, was für einen Abschluss ich habe, aus welchem Viertel ich bin, so, sondern
es ging,
es ging nur darum, was ich liefere. Okay. Es ging nur um mich, es ging nur um meine Qualität, es ging nur darum, was liefere ich ab. So, und danach wurde ich bemessen. Und dann, dadurch habe ich meinen Job bekommen. Und dadurch habe ich meine Chance bekommen. So, und diese Chance habe ich wahrgenommen, okay? So, dann bin ich zurück nach Deutschland, dann sitze ich in diesem Zug und dann sagt sie zu mir, ohne Ausbildung kannst du kein Schauspieler werden. Ja. Und da habe ich gemerkt, ich bin wieder im Ausbildungsland. Ich bin wieder im Papierland. Ich bin im Bürokratie. Ist okay, ich bin in der Bürokratie. Ich bin zurück in der Bürokratie. So, und da war für mich so immer dieser Punkt zu sagen, ich möchte diesen Leuten ihre Waffe wegnehmen. Also auch wenn ich es kann und auch wenn ich Talent habe, wird man immer sagen, du hast es nicht gelernt. Und das wollte ich nicht zulassen. Und deswegen bin ich in so eine kleine Schauspielschule in Untertürkheim gegangen, Stuttgart. Ich weiß gar nicht, Untertürkheim, ob die noch dort ist. Stuttgarter Schauspielschulen und habe dort angefangen mit dem Schauspiel.
Okay, krass. Und da warst du dann Mitte 20.
Genau.
so ungefähr.
Ja.
Wow, okay, krass. Ja, das hört sich so an, also man könnte auch denken, wenn du so erzählst, dass du schon 80 bist, wie als hättest du schon zwei Leben. Schon 80, ey, das ist ja, echt gefühlt krass.
Gefühlt bin ich schon 80.
Und ja, da hast du dann gemerkt, das ist meins. Schauspiel ist mein...
Jein, das war ja auch wieder sehr trocken, das ist sehr viel Kunst, das ist sehr viel, ja, das ist, es ist auch nicht die krasseste Schule auch gewesen, so, es war einfach ein guter Standard, nenne ich das jetzt einfach mal, aber es waren die ersten Berührungspunkte und viel wichtiger, es war die Motivation, rausgehen zu können und sagen zu können, ich bin ein Schauspieler. Mhm. So, okay, ich glaube, das war wichtiger. Mhm. Die Attitude, die sich, ja, die Attitude, nein, die Attitude, also meine eigene Modifikation, wie ich auf den Markt gehe, wie modifiziere ich mich selber so, also wie bewerbe ich mich so. Ich gehe raus und sage, hey, ich möchte bei deinem Film mitspielen und der sagt, ja, aber warum könntest du bei meinem Film mitspielen? Ja, ich bin gelernter Schauspieler. Ach ja, ja, okay. So, das ist hier halt, das ist hier der gute Ton, den man braucht, um irgendwo reinzukommen. Wenn es sich so gehört, dann macht man es halt so. So, man muss sich, man braucht da, also entweder ich gehe dagegen an und kämpfe gegen Mauern oder ich mache einfach mit. Ich habe mich entschieden, mitzumachen. Ich habe gesagt, okay, wisst ihr was, dann lerne ich das und bin halt auch gelernter Schauspieler. Und dann fing es an und dann 2017 hatte ich meinen ersten Kinofilm.
Das war?
Koksa hieß der.
Ja, der in Stuttgart dann auch genau, der in Stuttgart gute Viral ging, kann man sagen.
Ging gut ab.
Ja.
War ein spannendes Projekt. War ein spannendes Projekt. So.
Das war dann Ende 20.
Ende 2018 kam
2018.
Der 2018 kam der.
Und dann drei Jahre später hast du das Studium angefangen, wo du jetzt gerade.
Drei Jahre später habe ich das Studium angefangen. Weil für mich war irgendwie wichtig, so, okay, dann kamen die ersten, ich habe dann irgendwie Dogs of Berlin, Sweethearts mit Caroline Herfurth, bisschen Tatort, bisschen dies, Aktenzeichen, bla bla bla, also die ganzen Dinger, das war da noch. Ich habe auch eine kleine Rolle in der Hollywood-Serie gehabt, The Counterpart mit J.K. Simmons von Spider-Man. Das war auch, ja, cool, war eine gute, schöne Krass. Erfahrung. Aber ich habe mir gedacht, ich kann nicht rumsitzen und warten, dass, und da war es für Migranten noch viel schwerer, weil die Main- Serien in Deutschland noch immer sehr weiß waren, sind sie bis heute noch, muss man sagen. Nicht ganz, aber sie sind es auf jeden Fall noch so. Und da war es noch viel mehr und ich habe mir gedacht, ey, ich muss da was verändern. Ich will selber produzieren. Ich nicht schimpfen über die Sachen hier in Deutschland, sondern es besser machen.
Geil.
Ich will es besser
Mega.
Machen.
Mega.
Ja, ja,
das
ja.
gefällt mir richtig gut. Ja, wirklich, die Aussage so. Ist geil.
Ja.
Also es ist Ich finde, also was dich so ausmacht oder was ich jetzt so raushöre, ist so dieses, du hast deine Rolle gefunden, du hast ein bisschen gebraucht, du hast einige Dinge durchgemacht, aber was dich, glaube ich, ausmacht, ist dieses, du gehst raus, du machst, du willst was erleben und dann passiert das einfach, weil du draußen bist, weil du dich zeigst, weil du dich mit Leuten beschäftigst. Ja. Warum passiert das im Zug mit der Frau, die halt Schauspielerin ist und sagt, ja, ohne Ausbildung kannst du das gar nicht machen und du denkst, dir so, dir zeige ich's.
Ja.
Das passiert ja nur, weil du draußen bist.
Ja,
oder ich mag auch nicht dieses, ja, du hattest Glück. Also man kann auch Glück erzwingen. Ja, ich bin fest davon überzeugt, man kann Glück erzwingen.
Ja.
Wenn man rausgeht, wenn man tut, dann irgendwann mal kommt das Glück.
Ja.
Und irgendwann fügt sich dein Weg.
Ja, ich bin, also was Glück angeht, ja, sorry, auf Glück, ja, also Glück ist wichtig. Man muss gesund bleiben, oder? Das ist ein,
ja, klar. Ja,
also ohne Gesundheit geht gar nichts.
Genau.
Oder? Also deswegen ist Gesundheit, Glück ist dann irgendwo wichtig, aber so auf dieses wirtschaftliche Glück scheiße ich, okay, weil damit kann ich nicht arbeiten, so. Du musst dir das nehmen, was du haben möchtest.
Richtig.
So. Du musst dir das holen.
Richtig.
Und da kann dich auch keiner, also wenn du es wahrhaftig meinst, wenn du was im Kopf hast und du willst es unbedingt machen und du ziehst durch, Bro, wer will dich stoppen? Guck mal, ich habe jetzt meine ersten Filme, ich mache noch viel krassere Filme, noch viel mehr. Wer will mich da stoppen? Weißt du, aber du musst es mit Qualität machen. Ich glaube, das ist die Basis. Lass dir Zeit, chill. Nicht rausrennen. Das ist bei uns Kennex sehr oft, auch bei mir selber so gewesen. Wir wollen immer mehr, als wir schon bereit sind. Weißt du, das ist falsch. So, chill ein bisschen, aber trotzdem auch machen trotzdem. Also da muss man eine Balance finden. So, du hast recht, ich war immer ein Macher. Ich bin immer raus, ich habe... Hey, komm mal her, du siehst cool aus, weißt du das? Wirklich, du hast coole Haare. Ja, echt, wow, danke schön. Wie heißt du? Brian. Wow, Brian. Was machst du? Na, ich bin Cutter, ich schneide Filme. Du schneidest Filme, wow, Zufall. Ich habe einen Job für dich vielleicht bald.
Ja, du kommst aber die Leute ran, weil du dich aber erstmal für den Mensch interessierst.
Ja.
Und dann guckst du, okay, passt das?
So. Ja, genau. Und auf die Leute zugehen.
Meine Themen übereinander. So.
Und dein Ziel verfolgen und dran glauben. Mhm. Weißt du, das ist so, aber auch nicht, weißt du, und da immer feinfühlig bleiben. So. Wenn du mir eine Frage stellst, ich werde sie dir beantworten, egal was. Und frag mich mal, ob ich ein großer Produzent bin. Frag mich mal.
Bist du ein großer Produzent?
Ich bin auf dem Weg dahin, ich werde einer.
Okay. Ja,
okay.
Manifestieren.
Ja, ich bin auf dem Weg und ich habe einen Teil davon schon geschafft. Ja, ich bin ein Teil von dem großen Produzent. Ich bin aber noch lange nicht dort, wo ich hin möchte. Mhm. Aber ich werde dahin kommen, wenn ich gesund bleibe. Mhm. Das ist die Voraussetzung. Mhm. Ohne Gesundheit geht gar nichts. So. Und das können wir nicht immer. Wir können das Beste für unsere Gesundheit tun. Ich mache das. Ich achte auf alles, was mit Gesundheit zu tun hat und gebe mein Bestes. Ich lebe sehr gesund. Sehr nachhaltig, ich esse nur Bio. Anderes Thema wieder, können wir auch wieder, nur Demeter, nur Bio. Ich bin richtig so, ich lese alle Zutatenlisten. Man sieht mir das nicht an, aber ich lebe so bewusst und ich werde nichts machen. Und das ist kurz ein Appell an alle so, wenn ihr Fleisch esst, wo Stufe 1, 2, 3 draufsteht, dann seid ihr selber schuld. Ich will nicht sagen, was man mit diesem, eigentlich, das ist verbrecherische Art, wie man mit Tieren auch umgeht. Also da gibt es bei mir einen ganz tiefen, nachhaltigen Wert, was sowas angeht. So. Aber ich tue das Beste. Aber wenn man gesund bleibt, dann steht einem nichts im Weg. Ich habe das kurz noch mit reingenommen. Aber nichts steht einem im Weg.
Du hast coole Werte. Ich mag das, weil ich erwische mich auch ein paar Sachen wieder, wo du gerade auch gesagt hast. Zum Beispiel das mit der Frau, die dir gesagt hat, ohne Schauspiel wirst du nie Schauspieler werden. Ja. So. Zu mir hat auch mal jemand gesagt, du wirst niemals einen Podcast verkaufen, das geht gar nicht. Ich habe jetzt eine Agentur aufgebaut nach 6 Jahren. So diese Person, wo mir vor 6 Jahren gesagt hat, du wirst niemals einen Podcast verkaufen. Also in der Zwischenzeit produziere ich 6 Podcasts und verkaufe nicht nur einen, sondern ich habe es auch einfach gemacht und ich bin dran geblieben, weil ich gesagt habe, ich werde das irgendwann, ich habe Bock drauf, ich werde das irgendwann schaffen. Ja. Das Menschen interessieren mich auch, dieses andere mitreißen und dieses machen und nicht nur labern, sondern auch dann wirklich durchziehen. Ja. Das sind so Dinge, die du gerade auch, oder diese Werte zu haben, Menschen zu lieben. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arg melancholisch
an. Das fängt noch ein bisschen früher an. Aber, dich selbst zu lieben und deine Mitmenschen zu lieben und die Liebe zu haben und auch anderen Menschen das zu geben. Zu gönnen. Und
ist auch eine Art von gönnen, Liebe.
Zu gönnen.
Genau, das ist ein Riesenpunkt. Das gibt's auch fast nicht mehr.
Natürlich.
Dieses Neider und ich habe dir doch vorhin erzählt, dass ich 2 Jahre lang Stand-Up-Comedy gemacht habe und ich habe auch hauptsächlich aufgehört, weil es mir so auf den Sack ging, Backstage bei Amateur-Comedien, wie die miteinander umgehen, wie die schlecht über andere reden und es ist mir auch egal, ich sag das jetzt auch hier in die Kamera rein, wenn das andere hören, das ist wirklich so schlimm und so traurig.
Jetzt kommt Abrechnung, du und du.
Nee, gar nicht, aber das ist so schlimm, das ist so traurig, ich will mit denen nichts zu tun haben, ich will damit nichts zu tun haben, ich mache mein eigenes Ding, ich liebe Comedy und ich liebe es auf der Bühne zu stehen, vielleicht klappt es irgendwann mal irgendwie anders.
Ja.
Aber ja, guter Punkt.
Davon können wir ein Lied singen. Es ist leider so, dass der Mensch, warum auch immer, und das ist bei mir bis heute noch ganz stark vorhanden, bei vielen meiner Partner, Ex-Partner, Freunden, Ex-Freunden, was auch immer, dieses Ego, dieses Nicht-Gönnen, das ist so hoch angesiedelt, das ist so groß. Mhm. Jeder will nur immer um seinen eigenen Arsch kämpfen. Und es gibt wirklich, wenn du im Leben erfolgreich sein möchtest, ich rede von Erfolg, damit meine ich nicht immer nur Geld, sondern das machen zu dürfen.
Innere Zufriedenheit.
Ja, genau, das zu bekommen, was du dir wünschst, okay? Mhm. Dazu musst du halt auch was geben, okay? So, und wenn du das nicht gibst, dann wirst du niemals dorthin kommen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass einer ist gläubig, einer ist nicht gläubig, einer ist Moslem, einer ist Christ, einer ist dies, einer ist das. Wissen wir alle. Mhm. Aber am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass du an etwas glaubst, okay? Weil wenn du an nichts glaubst, was willst du dann? So, also du musst an etwas glauben. Und du musst dafür was tun. Das ist jetzt sehr schwierig, das ist eine andere Ebene. Okay, das heißt zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich versuche, Sachen zu vermeiden, die der Welt nicht gut tun. Okay? Ich mache aber auch mal etwas, was nicht ganz korrekt ist. Ich war jetzt mal bei einer Hamburgerkette essen vor ein paar Tagen. Es ist selten, dass ich sowas mache. So eine, die wir alle kennen, die ich jetzt nicht nennen werde, die
Darfst du aber. Das ist nicht schlimm, ja.
Ja,
das ist,
nee, mach ich nicht.
McDonald's, Burger King.
Ja, was auch immer. Eine Subway, von denen, alles. Genau, eine von denen. wo ich dann, ja, ich habe da gegessen, es musste schnell gehen, es war einfach, ich habe Bock auch gehabt. So, und ich habe das gemacht und dann sagt jemand zu mir, hey, Tito, aber du isst gerade, aber so kenne ich dich gar nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich mache alles andere sonst 99% des Tages korrekt. Guck mal, du hast eine Kaugummipackung in der Hand, so eine Plastikbox.
Ist auch nicht korrekt.
Bro, da sind 30 Kaugummis drin. Und danach, was machst du dann? Schmeißt du die Box weg? Das sieht so aus, als ob du ein Spielzeug wegschmeißen würdest. Wie kann man so sein, dass man so eine Box herstellt? Mhm. Wie viele Boxen werden täglich weggeschmissen? Mhm. Wie viele Millionen braucht es, um diese Scheißbox wieder... Bro, das ist total, das ist ein Totalschaden. Also das kannst du ja nicht bringen. Mhm. Und trotzdem hast du es. Und deswegen musst du gucken, dass du da für die Umwelt und da, wo du lebst, noch das Beste dafür tust, damit du, nicht irgendwann mal im Pazifik schwimmst und einen auf cool machst mit deinen Reels und merkst, lauter Plastikflaschen schwimmen an dir vorbei, okay? Und tote Fische und dich ekelst und denkst, in dieses scheiß Wasser will ich nicht rein, okay? Nur auch wieder egoistisch zu denken. Denk dann an dich selber. Aber es ist, so weit kommt es ja gar nicht. Die Leute denken gar nicht so weit. Genauso um deine Mitmenschen. Gönn doch. Mhm. Okay, komm, gib dem doch die Rolle. Gönn ihm doch die Rolle. Was denkst du, was ich da von Schauspielkollegen alles höre? Von eigenen Leuten? Schauspieler. Genauso mit dem, ich habe 2 Filme produziert zuletzt. Wissen viele gar nicht. Weil viele damit in dieser Bubble das nicht gefördert haben, das nicht zeigen wollten. Angst hatten, kein Sonnenlicht zu sehen. Ja, der ist zu viel im Rampenlicht. So, nee, ich mache jetzt einen Post und ihn nehme ich nicht mit rein. Ey, davon kann ich wirklich, das ist mir auch scheißegal. Kann ich wirklich ein Lied singen, auf sowas scheiße ich auch. Auch in Zukunft vermehrt, okay? Also Leute, die nicht gönnen, die sind bei mir weg. Das ist ganz klare Sache. Und diejenigen, bei denen das gerade so ist, das ist auch jetzt so, kann ich fast sagen, schon eine Ansage, die merken das jetzt schon, die werden es noch viel mehr merken. Ja, Bro, das ist so. Sorry, ich habe sehr viel Gas gegeben in den letzten Jahren und hat man mich versucht, unter dem Schirm zu halten, was sehr schade ist. Mhm. Alle Hand in Hand, alle zusammen, alle gönnen, alle zusammen hoch, geht nicht. Jeder hat immer Angst, zu kurz zu kommen. Mhm. Ist ein Riesenproblem. Da ziehe ich mich dann auch zurück. Das ist für mich okay. Mhm. Dann poste ich nichts mehr und ich scheiß da drauf. Weil man kann es dir nicht nehmen. Mhm. Wenn ich einen Film produziert habe, dann habe ich den produziert. Da können sich alle darüber aufregen. Mhm. Die können meinen Namen vertuschen, die können es verstecken, aber das wird nicht funktionieren. Weil die Wahrheit im Kern, die wird immer bleiben.
Ja, 100% verstanden, weil ich ziehe da auch wieder das Positive raus. Wir müssen jetzt tatsächlich zum Ende kommen. Wir haben echt schon, ich habe die Uhr vergessen hinzulegen, aber eigentlich immer so eine Stunde, aber ich glaube, wir sind sogar schon drüber. Aber da ziehe ich auch wieder das Positive raus, denn du kannst dein Umfeld so positiv aufbauen, wie es zu dir passt und das Negative abstoßen. Richtig. Das haben wir alles selber in der Hand.
Richtig.
Tito, vielen, vielen Dank,
sehr gerne,
dass du zu Gast warst. Du hast richtig tolle Sachen von dir gegeben, ganz sehr schöne gerne. Werte. Vielen Dank. Das braucht die Umkleide, das braucht die Welt. Und danke, dass du zu Gast bist.
Danke, war geil bei dir. Hat mich gefreut.
Mega, perfekt.